Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Inzwischen sind wir mittendrin im dritten und zugleich letzten Hauptteil des zweiten Korintherbriefes. Dieser Teil umfasst die Kapitel 10 bis 13. Überraschenderweise wendet sich der Apostel Paulus hier noch einmal an seine Kritiker und Gegner, obwohl es doch anscheinend schon vorher zu einer Versöhnung zwischen ihm und den Christen in Korinth gekommen war. Meine Vermutung ist deshalb, dass der zweite Korintherbrief sozusagen zweigeteilt ist. Mit den Kapiteln 1 bis 9 wendet sich Paulus in erster Linie an jene Christen in Korinth, die seine Autorität als Apostel niemals in Frage gestellt haben. Ihnen gegenüber wagt er es auch, die Bitte um eine Spende zu äußern, zugunsten der notleidenden Christen in Jerusalem. In den restlichen Kapiteln 10 bis 13 wendet er sich dann seinen Kritikern und Gegnern zu und versucht sie für sich zu gewinnen. Nicht in erster Linie um seinetwillen, sondern besonders um ihretwillen, weil sie sich mittlerweile auf falsche Apostel eingelassen haben, die es bei der Verkündigung des Evangeliums nicht immer so genau nehmen. Außerdem möchte Paulus, dass die innere Spaltung in der christlichen Gemeinde von Korinth endlich ein Ende findet. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, berichtet der Apostel Paulus von einer besonderen geistlichen Erfahrung, die vielen aufgeklärten Zeitgenossen die Schweißperlen auf die Stirn treiben dürfte. Erklärt er doch kurzerhand, dass er bis in den dritten Himmel entrückt worden sei. Was heißt eigentlich entrückt? Und wo befindet sich der dritte Himmel? Entrückung bedeutet, dass jemand plötzlich und auf übernatürliche Weise hinweggenommen wird aus seiner gewohnten Umgebung. Eine wichtige Rolle im Neuen Testament spielt die Entrückung derjenigen Christen, die zu ihren Lebzeiten bei der Wiederkunft Jesu dabei sein werden. Im ersten Thessalonicher Brief wird diese Entrückung von Paulus so beschrieben. Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So viel zu der erwarteten Entrückung der Christen in den Himmel. Gemäß dem Neuen Testament gibt es aber auch so etwas wie eine irdische Entrückung. Philippus hat so etwas nach seiner Begegnung mit dem Kämmerer aus Äthiopien erlebt. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass die beiden gemeinsam auf der Straße von Jerusalem nach Gaza unterwegs waren. Doch dann entrückte der Geist des Herrn den Philippus und er fand sich plötzlich in der Stadt Aschdod wieder. So viel also zu dem Begriff Entrückung. Nun berichtet der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief, im vor uns liegenden Kapitel 12, dass er in den dritten Himmel entrückt worden sei. Was ist damit gemeint? Nach meinem Verständnis verwendet die Bibel den Begriff Himmel auf dreierlei Weise. Im Lukasevangelium ist beispielsweise von den Vögeln des Himmels die Rede, die in den Zweigen eines Baumes wohnen. Mit dem Himmel ist hier der Lebensraum oberhalb der Erdoberfläche gemeint. Des Weiteren werden in der Bibel die Sterne des Himmels bzw. die Sterne am Himmel erwähnt. Hier steht der Begriff Himmel offenbar für das Weltall. Sowohl der Lebensraum oberhalb der Erdoberfläche als auch das Weltall, beides gehört zur Schöpfung Gottes. Und dann gibt es eben noch den Himmel, den man sich als den übernatürlichen Bereich Gottes vorstellen kann. Vater unser im Himmel, beten wir. Und wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, dann bekennen wir, dass sein Sohn Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel und zur Rechten Gottes sitzt. Der Apostel Paulus ist einer von nur ganz wenigen Menschen, denen ein Einblick in den Himmel, also in die Sphäre Gottes, gewährt wurde. Abgesehen von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der in Menschengestalt zu den Menschen gesandt wurde, fällt mir vor allem noch der Seher Johannes ein, der Verfasser der Offenbarung. Jesus hat einmal über sich selbst gesagt, niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Sein Zugang zum Himmel, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, war und ist natürlich ohne jegliche Begrenzung. Johannes dagegen beschreibt im Buch der Offenbarung seinen Einblick in die göttliche Sphäre so. Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Jesus, Johannes und Paulus, von diesen drei Männern können wir einiges über den Himmel erfahren. Am meisten von Jesus, obwohl auch er im Grunde nicht besonders viel über den Himmel geredet, sondern sich auf das Wesentliche beschränkt hat. Johannes wiederum scheinen fast die Worte auszugehen, wenn er davon berichtet, was er zu sehen bekommen hat. Nicht immer ist ganz klar, was ist Vision und was Beschreibung der Wirklichkeit. Tja, und dann haben wir noch den Apostel Paulus, der seine Entrückung in den Himmel am liebsten verschwiegen hätte, der sich aber von seinen Kritikern und Gegnern in eine Situation gedrängt fühlt, in der es ihm doch ratsam erscheint, diese Sache zu erwähnen. Im ersten Vers von Kapitel 12 begründet er seinen Entschluss, darüber zu reden, so. Er schreibt, »Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn.« Gerühmt muss werden. Diese seltsame Formulierung erinnert uns daran, dass Paulus im vorangegangenen Kapitel das selbstbewusste Auftreten einiger Überapostel, wie er sie nennt, kritisiert hat. Sie prahlen damit, was sie angeblich schon alles um des Evangeliums willen ertragen haben. Um ihre Worte als Prahlerei zu entlarven, hatte Paulus damit angefangen, auch seine eigenen Verdienste aufzuzählen und sich damit sozusagen selbst zu rühmen. Jetzt, in Kapitel 12, fährt er damit fort, indem er auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommt. Zugleich betont er, dass dieses sich selbst rühmen, dieses Eigenlob, eigentlich nichts bringt. Ganz am Anfang von Kapitel 11 hat er es gar als töricht bezeichnet. Und dennoch begibt er sich auf die Diskussionsebene seiner Kritiker und Gegner, um ihren törichten Argumenten nicht auszuweichen. Das führt mich zu der selbstkritischen Frage, auf welche Weise ich denn vor anderen Menschen meinen Glauben bekenne. Gebe ich tatsächlich Gott die Ehre oder rühme ich mich selbst, wenn auch unter einem frommen Deckmäntelchen? Nach meiner Beobachtung kommt man sehr leicht in die Versuchung, andere Menschen, egal ob gläubig oder nicht, beeindrucken zu wollen. Und was passiert dann? Sie bewundern meine Glaubensstärke, mein Gottvertrauen, mein Durchhaltevermögen beim Beten und vielleicht auch noch meine theologischen Kenntnisse. Dass ich jedoch wie jeder andere Mensch auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen bin und dass Jesus mir Vergebung schenkt, das gerät völlig in den Hintergrund. Diese Gefahr sieht Paulus bei sich selbst auch und fängt nur deshalb an, sich selbst zu rühmen, um den Argumenten seiner Kritiker und Gegner nicht auszuweichen. Eine erste übernatürliche Begegnung hat Paulus, wie wir aus der Apostelgeschichte wissen, unmittelbar vor seiner Bekehrung gehabt. In der Nähe von Damaskus wurde er, der Christenverfolger, auf einmal von einem starken Licht geblendet und er hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Auf seine Rückfrage hin erklärte ihm diese Stimme, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« Wie die Geschichte weitergegangen ist, dürfte den meisten bekannt sein. Aus dem Christenverfolger wurde selbst ein Christ, der dann sogar zum Apostel berufen wurde. Von einem anderen Erlebnis berichtet Paulus nun in unserem Bibeltext, im 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Dabei spricht er von sich selbst in der dritten Person. Das heißt, statt zu sagen, vor 14 Jahren ist mir Folgendes passiert, drückt er es so aus. Vers 2. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht, oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Von dem ersten russischen Kosmonauten Juri Gagarin soll angeblich das Zitat stammen, ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht gefunden. Auch wenn man heute annimmt, dass dieses Zitat Gagarin nur in den Mund gelegt wurde, so beschreibt es doch sehr schön den beschränkten Erfahrungshorizont des Menschen. Immer ist es Gott, der sich dem Menschen offenbart. Aber niemals gelingt es dem Menschen, Gott dazu zu zwingen und seiner habhaft zu werden. Was Gagarin 1961 mit seinem Ausflug in den Weltraum nicht schaffte, war dem Apostel Paulus schon 1900 Jahre vorher vergönnt. Er bekam einen Einblick, wie es bei Gott im Himmel ist. Einerseits ist die Schilderung des Apostels Paulus sehr konkret. 14 Jahre vor der Abfassung des zweiten Korintherbriefes hat sich sein Erlebnis zugetragen. Das könnte während seiner ersten Missionsreise gewesen sein. Und tatsächlich gab es da einen Vorfall in der Stadt Lystra, der damit vielleicht gemeint ist. In der Apostelgeschichte Kapitel 14 wird darüber berichtet, es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Soweit der Bericht aus der Apostelgeschichte. War Paulus damals tot und wurde er von Gott auferweckt? Oder war er nur ohne Bewusstsein? Die Frage bleibt offen und auch Paulus selbst kann sie nicht beantworten. Deshalb heißt es in Vers 2 unseres Bibeltextes, ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Paulus gibt also offen zu, er weiß es nicht, ob er leibhaftig oder mit seinem Geist in den Himmel entrückt wurde. In den Versen 3 und 4 berichtet Paulus weiter, und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es, der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Nur allzu gern würde ich wissen, ob Paulus das alles tatsächlich erlebt hat oder ob es sich um eine Art Vision handelt, ob er im medizinischen Sinne tot war und wiederbelebt wurde oder ob er in einem Zustand der Bewusstlosigkeit war. Und warum setzt Paulus die Entrückung in den Himmel mit der Entrückung ins Paradies gleich? Das Paradies ist für ihn vermutlich der Ort im Jenseits, der für die Erlösten bestimmt ist. Dennoch lässt sich Paulus alles in allem auf keine theologischen Spitzfindigkeiten ein. Was er erlebt hat, kann er sich selbst nicht erklären. Und die unaussprechlichen Worte, die er gehört hat, waren einfach unaussprechlich. Punkt. Doch im Grunde sollten wir Paulus dankbar sein, dass er in keiner Weise den Versuch unternimmt, sein Erlebnis noch weiter aufzubauschen. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen will er offenbar kein Buch über Nahtoderfahrungen veröffentlichen, keine Vorträge darüber halten und auch nicht von einer Talkshow zur nächsten tingeln. Gerade deshalb halte ich Paulus für besonders glaubwürdig. Ich komme nun zu Vers 5. Paulus schreibt, für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Wir erinnern uns, Paulus hat sich von seinen Kritikern und Gegnern in die Rolle eines Menschen drängen lassen, der sich selbst rühmt, der im Kapitel davor berichtet hat, wie viel Entbehrungen und Leiden er bereits für die Verkündigung des Evangeliums auf sich genommen hat und der eben jetzt auch über die Entrückung berichtet hat. In der Rolle dieses Menschen, der sich selbst rühmt, könnte Paulus stolz sein auf die Entrückung. Aber der echte, der wahre Paulus weiß, was da geschehen ist vor 14 Jahren, dazu habe ich nichts beigetragen, sondern Gott hat mich das erleben lassen und meine große Sehnsucht nach dem Himmel noch verstärkt. Paulus wörtlich in Vers 5, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Vers 6, Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Hier geht Paulus wieder indirekt auf die Kritik seiner Gegner ein, die ihm vorwerfen, nicht aufrichtig zu sein. In seinen Briefen würde er den Anschein erwecken, ein Apostel des Herrn zu sein. Doch in der persönlichen Begegnung mit ihm würde man merken, dass er in Wirklichkeit nur ein ganz einfacher Mann sei. Aber er ist eben beides, Apostel und Zeltmacher. Ein Mann, dem ein kurzer Einblick in den Himmel gewährt wurde, aber eben auch ein Mann, siehe Kapitel 11, der in einem Korb durch eine Luke in der Stadtmauer hinuntergelassen wurde, um vor seinen Feinden zu fliehen. Mit Vers 7 in unserem Bibeltext kommen wir nun zu einer Aussage des Apostels Paulus, die schon zu allerlei Spekulationen über seinen Gesundheitszustand geführt hat. Paulus schreibt dort: Damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Bevor auch ich Vermutungen darüber anstelle, was genau mit dem Pfahl im Fleisch gemeint ist, möchte ich noch kurz darauf eingehen, was er denn bewirken soll. Nach Paulus Worten dient er dazu, dass er selbst nicht überheblich wird, angesichts der unbeschreiblichen Offenbarungen, die ihm zuteil geworden sind. Der gerade vorgelesene Vers lässt meines Erachtens aber auch die Deutung zu, dass es die Absicht des Satans ist, Paulus in bestimmten Situationen zum Schweigen zu bringen. Dazu benutzt er diesen Pfahl im Fleisch, also irgendein körperliches Leiden. Am liebsten wäre es dem Satan natürlich, Paulus ganz und gar mundtot zu machen, aber das gelingt ihm nicht. Für diese Deutung von Vers 7 spricht aus meiner Sicht die Beobachtung, dass nicht wenige Christen durch eine chronische Erkrankung oder durch eine unverhofft auftretende Krankheit daran gehindert werden, sich voll und ganz für ihren Herrn einzusetzen. Warum Gott so etwas zulässt und in welchem Maße er es zulässt, das ist für mich ein großes Geheimnis. Bleibt noch die Frage zu klären, um was für eine Art von Pfahl im Fleisch es sich denn im Fall des Apostels Paulus handelt. Wenn Sie es nicht weiter sagen, würde ich Ihnen gern anvertrauen, dass ich es auch nicht weiß. In einem alten schottischen Bibelkommentar habe ich die Behauptung gefunden, die Ehefrau von Paulus hätte ihm so schwer zugesetzt, dass er sie als sein Pfahl im Fleisch bezeichnet habe. Aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Erstens, weil es Indizien dafür gibt, dass Paulus zwar verheiratet war, dann aber Witwer geworden ist. Andere glauben, er sei nie verheiratet gewesen. Und zweitens, weil er an etlichen Stellen in seinen Briefen sehr warmherzig über Frauen redet. Der berühmte Pfahl im Fleisch. Paulus bezeichnet ihn als des Satans Engel, der jedoch nichts ausrichten könnte, wenn Gott nicht seine Erlaubnis dazu geben würde. In den Versen 8 und 9 schreibt Paulus über seinen ganz persönlichen Pfahl im Fleisch: Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. An dieser Stelle möchte ich Ihnen nun doch verraten, dass es eine durchaus vernünftige Vermutung gibt, unter welcher Einschränkung Paulus leidet. Wahrscheinlich lässt sein Sehvermögen zu wünschen übrig. Darauf deutet ein Vers am Ende des Galaterbriefes hin, der da lautet: Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe, mit eigener Hand. Ob Paulus tatsächlich seine mangelnde Sehkraft so sehr zu schaffen macht oder ob er noch unter irgendeinem anderen Gebrechen leidet, auf jeden Fall hat er Gott dreimal flehentlich darum gebeten, er möge diese gesundheitliche Einschränkung doch von ihm nehmen. Doch obwohl aus menschlicher Sicht auch Gott davon profitiert hätte, wenn einer seiner besten Diener wieder voll einsatzfähig geworden wäre, hat Gott ihm diesen Wunsch doch nicht erfüllt. Wie oft war auch ich schon enttäuscht, dass Gott bei bestimmten Gebeten, mit denen ich mich an ihn wende, einfach wegzuhören scheint. So viel ich auch darüber nachdenke, mir fällt einfach kein Grund dafür ein, warum sich Gott verweigert. Hin und wieder zeigt sich zu einem späteren Zeitpunkt gut, dass Gott nicht auf mich gehört hat. Aber das ist leider die Ausnahme. Viel öfter bin ich und bleibe ich ratlos. Und mir bleibt dann nur darauf zu vertrauen, dass Gott schon das Richtige tun wird. Paulus bekam als Antwort auf seine Bitte um Heilung zu hören: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Eine solche Antwort zu akzeptieren fällt nicht leicht, zumal die Konsequenzen daraus womöglich jeden Tag aufs Neue durchbuchstabiert werden müssen. Es gibt Christen, die keinen Tag ohne Schmerzen erleben. Christen, die aus gesundheitlichen Gründen vieles nicht eigenständig erledigen können, sondern immer auf Hilfe angewiesen sind. Andere sind körperlich gesund, aber nicht seelisch. Wieder andere ärgern sich, was sie doch alles auf die Beine stellen könnten, wenn nur ihre weiteren Lebensumstände ein wenig einfacher wären. Doch all das ist für Gott kein Hinderungsgrund, diese Menschen in Liebe anzunehmen und sie in seinen Dienst zu stellen. Im vorangegangenen Kapitel des 2. Korintherbriefes war von den falschen Aposteln und von den Überaposteln die Rede. Sie hatten einiges vorzuweisen, wurden von nicht wenigen Leuten geschätzt und anerkannt. Doch wenn wir heute das Neue Testament zur Hand nehmen, erfahren wir so gut wie nichts über sie. Während die Briefe des Apostels Paulus, dieses eher unscheinbaren Mannes, viele Menschen zum Glauben geführt und ihre Liebe zu Gott vertieft haben. Die nächste Sendung aus der Reihe durch die Bibel ist die Schlusssendung zum 2. Korintherbrief. Noch einmal bringt der Apostel Paulus zum Ausdruck, wie sehr ihm die christliche Gemeinde in Korinth am Herzen liegt, und er kündigt an, sie möglichst bald zu besuchen, trotz des Gegenwindes, den ihn seine Kritiker und Gegner spüren lassen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.